Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und wir beide sind, glaube ich, noch ganz sprachlos, was wir da gerade gesehen haben in diesem absolut verrückten Manchester Derby, das gleich hier unser erstes Thema sein wird in der heutigen Episode. Danach müssen wir auch einfach jetzt mal über die Wolves sprechen. Die haben nämlich jetzt die Reißleine gezogen und den Cheftrainer Gary O'Neill vor die Tür gesetzt. Wir haben auch noch einige sehr spannende weitere Personalien heute dabei. Also auf jeden Fall dranbleiben. Das Meisterschaftsrennen bleibt ja spannend wie eh und je. Aber wir wollten mal starten mit einem ganz schönen Ereignis, womit wir vorher noch nicht so richtig raus konnten. Aber jetzt ist es ja schon veröffentlicht worden. Und zwar, Robin, wir beide waren zusammen im Sportstudio-Format Bolzplatz beim ZDF. Was war da denn los?
Ja, ein besonderer Tag für uns. Wir wurden angefragt und haben natürlich zugesagt beim Bolzplatz-Format. Schaut also sehr, sehr gerne rein. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, gibt da jeden Donnerstag eine neue Folge und diesen Donnerstag mit uns. Also falls ihr uns nochmal in Ton und Farbe sehen wollt, ist neben Instagram das jetzt auch auf YouTube möglich.
Das will doch keiner.
Über dieses Video, wo wir zu Gast waren. Ja, nur als Angebot. Kein Zwang natürlich. Thema war Manchester City und die große Krise, die sie im Moment haben. Passt sehr gut zur heutigen Folge, wo wir auch das Manchester Derby im Programm haben. Für ganz, ganz viele weitere Eckinfos und so die ganze Geschichte einmal zusammengefasst. Sehr gerne ins Video gucken, war auf jeden Fall für uns eine super coole Erfahrung, das vor allem gemeinsam mal gemacht zu haben. Also schon in unserer Entwicklung hier mit dem Podcast ein Meilenstein gewesen.
War eine riesige Geschichte, wenn man ehrlich ist, für uns beide. Wir sind kleine Independent-Podcaster, wenn man das mal so formulieren kann. Und dann kommt auf einmal dann so ein großes Format auf uns zu und denkt auf jeden Fall, dass wir da was Spannendes zu sagen könnten und das dann auch noch mit Kamera zu machen, nicht nur mit Ton, was dann auch auf YouTube rausgeht, in die Mediathek rausgeht, was quasi für immer abrufbar ist. Sehr coole Geschichte. Alle, die das sehen wollen, die können auf unseren Instagram-Kanal gehen, Radio England FM. Und da habe ich es nämlich in den Highlights verlinkt, den Auftritt. Da kann man das ganz unkompliziert sich einfach mal anschauen. Und ja, ich denke mal, das war erst der Anfang von ganz, ganz vielen Auftritten in diesen Formaten. Und lasst uns einfach reingehen in den aktuellen Spieltag. Und ich glaube, wir starten mit dem einzig wahren Anfangspunkt. Und das ist das Manchester Derby. Und beide sind ja gerade echt in einer wahnsinnig spannenden Situation. Wir haben den großen Umbruch bei Man United, der schon gerade vollzogen wird mit Ruben Amorim, der jetzt neu im Job ist. Pep Guardiolas historische Negativserie, nur ein Sieg aus den letzten 10 Pflichtspielen vor dem Derby. Also echt eine wahnsinnig spannende Konstellation.
Absolut. Und die Vorzeichen sind eben spannend, ungewöhnlich. Und die Headlines vor Anpfiff auch schon. Denn bei Manchester United gab es große Neuigkeiten. Ich bin erst auf die Aufstellung gegangen, soweit eigentlich alles wie immer, bin auf die Bank gescrollt und dann fehlten da aber zwei Namen, die nämlich nicht im Kader waren und das nicht verletzungsbedingt. Sowohl Rashford als auch Garnacho, die zwei Offensivakteure bei Manchester United, standen nicht im Kader und Amorim äußerte sich dazu und bestätigte eben, dass es keinerlei muskuläre Probleme gibt, sondern er sich aus Verhaltensgründen dagegen entschieden hat, hat dann ein bisschen ausgeschweift bei der Erklärung. Das war schon ein großes Thema und die Begründung an sich müssen wir auch noch mal reingehen, weil das ungewöhnlich ist in der Art und Weise.
Ja, er hat es ein bisschen kryptisch formuliert, aber hat trotzdem einiges irgendwie preisgegeben dadurch, fand ich. Er meinte nämlich, dass er auf alles achtet, wie man isst, wie man sich anzieht am Spieltag, einfach auf alles. Und dass er auch immer die Auftritte sich anschaut, auch das Verhalten mit den Teammitgliedern. Und da ist er anscheinend zu der Meinung gekommen, dass er diese beiden Spieler explizit nicht mal im Kader haben will für dieses Spiel. Wenn dir das jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, dass du Marcus Rashford für dieses große Spiel nicht mal in deinen Kader tust bei Manchester United und er ist nicht verletzt, hättest du nie geglaubt.
In diesem Zitat ging es eben um viele Aspekte, Training, Körpersprache, Kleidung beim Spieltag. Es hat sehr viele Sachen aufgezählt. Das haben wir uns auch gefragt, insbesondere in der Passage. Bleibt er auch ein wenig ungenau und lässt nicht so richtig Aufschluss darüber zu, aber einfach der Kontext. Also wenn du zwei Spieler von dem Format im Derby nicht mit in den Kader nimmst, dann ist das ein Zeichen, er möchte eine Nachricht senden. Und ironischerweise sagt er in seinem Statement den Satz, I don't want to send a message. Also das sei kein aus Prinzip, kein Zeichen setzen, obwohl ich sagen würde, dass es genau das ist. Also ich kann es mir nicht anders erklären, das ist keine klassische Maßnahme, das hat er bisher nicht gemacht. Und das vor dieser Partie zu tun, ist genau das, ein Zeichen an alle anderen. Ich lasse sowas nicht durchgehen.
Also wenn das kein Zeichen ist, dann habe ich noch nie vorher ein Zeichen gesehen. Das ist das Zeichen perfekt gesetzt. Dein Starspieler, 350.000 Pfund die Woche, noch vor zwei Saisons, 30 Tore geschossen, den lässt du jetzt hier raus, aufgrund einfach massiver Formschwankungen und vielleicht auch so langsam ein bisschen sich anbahnenden Schwierigkeiten, was auch so ein bisschen die Vertragssituation angeht. Hat ja, wie gesagt, einen unfassbar teuren Vertrag, der jetzt auch noch lange gültig ist, und zeigt einfach nicht die Leistungen und vielleicht auch gerade nicht die beste Einstellung. Aber ja, wir schwenken kurz von den beiden Herrschaften weg, um dann natürlich nachher wieder auch ein bisschen darauf zurückzukommen. Wir schauen jetzt auf das Personal, was gestartet ist. Und da sehen wir wieder dieses System mit der Dreierkette, mit den Wingbacks. Das waren heute Masraoui auf rechts und Dalot auf links. Hinten in der Dreierkette haben gespielt die Licht, Maguire und Martinez und Ugarte, Fernandes davor. Die offensive Dreierreihe haben gebildet Mount auf der linken Seite, war ich gespannt drauf. Hat ja schon einen guten Auftritt gehabt unter Amorim auch international. Højlund vorne in der Sturmspitze und dann Diallo, der Mann der Stunde gerade bei ihnen, vorne auf rechts, der nachher nochmal eine ganz eigene Storyline hier bei uns schreiben wird.
Erste Mal, glaube ich, dass klassisch drei Innenverteidiger in der Dreierkette spielen. Also das ist eine erste Umstellung, die Amorim getätigt hat. Absolut, hat dadurch natürlich viel mehr Physis, Zweikampfstärke in der letzten Linie. Ugarte mit Bruno Fernandes, wahrscheinlich das einzige Duo, was so funktioniert, weil natürlich Bruno Fernandes extrem offensiv spielt, Ugarte eben den defensiven Zweikampfpart übernimmt. Insbesondere wenn Casemiro eben nicht auf dem Platz ist, ist das, glaube ich, ein Duo, was wirklich gut aufeinander abgestimmt ist. Und vorne Mason Mount, du hast es angesprochen, könnte so ein bisschen der Profiteur werden. Dieses Spiel lief nicht ganz nach seiner Vorstellung, weil er ganz, ganz früh verletzt leider raus musste. Aber das Verhältnis zwischen ihm und dem Trainer soll sehr gut sein. Amorim hat geschwärmt von seiner Spielanlage, von dem, was er kann, was er bei Chelsea gemacht hat. Also auf jeden Fall ein Name, der spannend ist für die nächsten Wochen. Beim Personal müssen wir aber auch auf die blaue Seite Manchesters gucken, weil das ist ein Dauerthema. Was machen die im Zentrum? Wen stellen die auf? Gibt es Flügel? Wer sind die Flügel? Führ uns gerne mal durch. Was hat Guardiola sich in dem großen Spiel ausgedacht?
Ich muss sagen, dass ich überrascht war, auch hier, und das negativ. Also ich muss sagen, dass ich von Amorim auf der roten Seite überrascht war, weil er eben diese großen Entscheidungen getroffen hat und sich jetzt davor auch in diesem wichtigen Spiel nicht zurückzieht. Aber jetzt hier bei Pep war ich dann negativ überrascht, weil er für mich nichts gelernt hat. Also er hat als einziges Learning für mich umgesetzt, dass er jetzt Doku mal wieder auf links gepackt hat und damit wieder diese Pace auch da hat, die 1 gegen 1 Stärke im Zweikampf offensiv. Aber ansonsten, dann hast du zum ersten Mal diese Saison De Bruyne und Foden zusammen. Natürlich musst du machen und auch Pech, dass sie halt so lange beide raus waren. Aber ansonsten spielt ein Walker wieder auf hinten rechts, wo ich eigentlich sagen muss, der Mann, der braucht mal eine Pause, der ist mental gerade einfach nicht auf dem Level, was du brauchst. Dann hast du einen Mateusz Nunes, der jetzt hier auf links beginnt. Das war dann eher so eine Linksverteidigerrolle für ihn, auch wenn sie da ja immer sehr flexibel sind. Aber Nunes auf links hinten, da sehe ich ihn auch nicht. Also ich sehe ihn weder auf dem linken Flügel offensiv noch links hinten defensiv. Das geht für mich nicht. Und dann hast du wieder mit Ilkay Gündogan quasi so einen alleinigen Sechser, sei denn Bernardo Silva kommt auch mal so ein bisschen rein. Aber da hast du auch natürlich null Zweikampfstärke im Mittelfeld. Rodri immer noch verletzt, der fehlt einfach an allen Ecken und Enden. Und deswegen die Attribute, die ich eigentlich sehen wollte, also vor allem Zweikampfstärke auch im Mittelfeld und Nunes und Walker mal auf der Bank, die habe ich hier vermisst.
Physis im Mittelfeld ist Fehlanzeige, dafür ganz, ganz viel Offensivpower. Also wenn Gündogan von der 6 aufwärts gesehen dein defensivster Spieler ist, dann ist das schon ein Statement. Man kann ihm das vorwerfen, das wird sicherlich ein Thema sein, aber was vorne auf dem Platz steht, ist einfach richtig, richtig viel Qualität. Du hast jetzt eben nicht einen Nunes, sondern Doku auf links, der auch konsequent die Breite gehalten hat. Also das ist schon eine Sache, wo er, glaube ich, jetzt umgestellt hat. Wenn wir ins Spiel springen, war es kein Spektakel, war eher ein ruhiger Beginn in die Partie. Und dann gab es eben ganz, ganz früh die Verletzung in Minute 14. Mason Mount muss runter, hat er in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt wieder ein Rückschlag. Dafür kommt Kobbie Mainoo rein und Bruno Fernandes rutscht ein nach vorne. Und dann ist es Ugarte und Mainoo auf der Doppelsechs. Also das dann für fast die gesamte Spielzeit die veränderte Aufstellung und leider, leider Rückschlag für Mason Mount.
Ja, der Mann kann einfach nicht fit bleiben. Ich finde das so schade, weil das ist wirklich ein Spieler, dem ich das gönnen würde, jetzt wieder richtig in Form zu kommen und auch in Fahrt zu kommen. Ist ein sehr intelligenter Spieler, der aber, glaube ich, auch echt einen guten Charakter hat. Und das ist jemand, der auch unbedingt spielen will, der es beweisen möchte. Und gerade bei ihm klappt es jetzt nicht. Sie haben ja auch sehr viel Geld für ihn damals investiert. Und diese Return on Investment, die haben sie wirklich nie bekommen. Und deswegen jetzt einfach bitter, dass er so früh wieder hier auch in diesem großen Spiel raus muss. Hast du ihn mal angesehen, fand ich. Also dieses Gesicht hat so viel ausgesagt von Enttäuschung und wirklich tiefer Frustration. Das war mehr als nur der Frust über diese Verletzung in diesem Spiel hier. Und haben sich davon aber dann nicht wirklich negativ beeinflussen lassen, ne?
Absolut. Es war kein verkehrter Auftritt. Relativ zerfahrenes Spiel. Auf Augenhöhe, Kobbie Mainoo hat von Anfang an gut reingefunden, ist von der Qualität her sicherlich auch kein großer Rückschritt, nur taktisch natürlich leicht verändert, weil dadurch Bruno Fernandes noch ein weiter vorne spielt und man seine Pässe eben erst 30 Meter vorm gegnerischen Tor findet, einfach weil er höher steht. Erste richtige Highlight der Partie warten wir dann bis zur 36. Spielminute und dann ist es eine kurze Ecke. City und Ecken ist tatsächlich mal eine Erfolgsgeschichte, weil sie kurz gespielt wird. Doppelpass, De Bruyne, der auch der Eckengeber ist, bekommt den Ball wieder. Der Pass ist eigentlich nicht gut gespielt, deswegen muss De Bruyne in den Pressschlag reingehen. Der fliegt aber ziemlich, ziemlich gefährlich Richtung Fünferraum und Guardiol steigt am höchsten und nickt den Ball ins Netz. 1-0 City nach Standard. Wirklich glücklich, waren tendenziell überlegen, aber ohne wirklich zu begeistern, ohne Durchschlagskraft. Ein sehr mäßiger Auftritt von beiden mit, wie gesagt, leichten Tendenzen für City. Geht dann nach 36 Minuten in Richtung Sky Blues 1-0.
Ja, man muss sagen, dass United diese Saison ein größeres Problem hat beim Standardsverteidigen. Ja. Das wusste City natürlich auch. Und deswegen haben sie es dann vielleicht auch so ausgespielt hier, weil dann De Bruyne von da so einen relativ guten Winkel auch hat für die Flanke. Die ist dann halt unkontrolliert, wird auch abgefälscht. Aber trotzdem, dann darfst du Guardiol niemals so frei zum Kopfball kommen lassen. Ich glaube, das waren dann Dalot und Højlund, die relativ in der Nähe standen bei ihm. Aber da ist dann keiner wirklich nah. Und dann ist der Kopfball auch nicht so schwierig, weil er nun mal auch kopfballstark ist. Und dann muss er ihn eigentlich nur gegen die Laufrichtung von Onana ins lange Eck befördern. Macht er stark, keine Frage. Aber da machen sie es eben insgesamt zu einfach. Und ich denke, sie haben sich schon sehr über das Gegentor geärgert, weil das war ein klassisches 0-0-Spiel. Die Qualität fehlt einfach bei beiden Mannschaften, vor allem im letzten Drittel, fand ich. Wenig Überzeugung, wenig Abläufe. Du hast dann diese Achse gehabt von De Bruyne und Foden, wo ich mir dachte, wenn es gefährlich wird, dann über die beiden, weil die halt immer wieder so kleine Kombinationsspiele aufmachen, Doppelpässe spielen, sich nach vorne kombinieren. Aber insgesamt wenig klare Torchancen und auf jeden Fall eins der schlechtesten Manchester Derbys der letzten 5 Jahre, würde ich sagen.
Sehr mittelmäßige erste halbe Stunde. Ich finde, du merkst einfach, dass da zwei Teams gegeneinander spielen, denen das Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit fehlen. Das siehst du in fast allen Mannschaftsteilen durchs ganze Spiel hindurch. Und dass es dann so ein Standard ist mit einem Pressschlag als Flanke, passte vollkommen rein. Und leider gehen diese nicht wirklich spielerischen Aktionen weiter, weil 2 Minuten nach Führung gibt es eine Szene, die passt einfach rein. Worum geht's? Walker ist Kopf an Kopf mit Højlund. Die beiden haben sich nicht ganz so gerne, sind Stirn an Stirn. Keine Bewegung geht von Højlund aus, aber Walker denkt sich, hey, für sowas wurde doch auch schon mal rot gezeigt, ich gehe einfach mal zu Boden. und bleibt dann da liegen. Es gibt eine riesen Rudelbildung, weil die Spieler schon in dem Moment erkannt haben, dass da eigentlich nichts vorgefallen ist. Ist lächerlich, man sieht es auf den Bildern. Er versucht irgendwas herbeizuziehen, lässt sich fallen und am Ende ist es für beide eine gelbe Karte. Völlig richtige Bewertung der Szene. Aber ich finde, du merkst einfach, da ist im Moment wenig Fußball, da sind so viele Nebenthemen. Und Walker als Kapitän sowas zu bringen, ist nicht das, was ein Captain machen sollte. Er geht nicht voran, sondern fällt eher mit Fehlern oder so Aktionen auf. Ich bin wirklich ratlos, was aktuell mit ihm los ist.
Ich will da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren in diese eine Szene, aber ich finde, die sagt schon viel aus über die Zustände gerade in beiden Teams. Du hast United, denen nicht alles gelingt, aber die versuchen es wirklich und zeigen auch immer wieder Charakter. Hollywood jetzt hier auch, der zeigt da mal Emotionen, der zeigt da Wille. Das finde ich gut, auch von ihm. Das ist was, wo er vielleicht noch ein bisschen mehr dran arbeiten könnte. Und dann hast du Kyle Walker, der schon alles gesehen hat, mega erfahren, der dann in so eine Aktion reingeht und dann wie so eine kleine Heulsuse nach einer Millisekunde, wo er leichten Kontakt spürt, geht er runter und da war natürlich nichts und das weiß er auch. Und er will einfach, dass Hollywood nachher irgendwie noch mit einem Videoassistent vielleicht irgendwie, dass eine kleine Bewegung von ihm war, dass er runtergeschickt wird. Sieht natürlich erstmal ein bisschen furchteinflößend aus. Nachher die Bilder absolut peinlich für ihn. Und das darfst du dir nicht erlauben. Und das zeigt doch gerade, dass er jemand ist, der dann eher zurückzieht. Und ne, die Leute, die eher so Legenden sind in der Premier League, zum Beispiel Keane, Vieira, stell dir mal die vor in so einer Aktion und dann lässt sich Keane einfach fallen und Vieira hat ihn noch nicht mal berührt. Das könntest du dir einfach nicht vorstellen. Und das zeigt auch irgendwie, dass da jetzt gerade so ein bisschen der Wille, der Charakter einfach nicht da ist. Vielleicht sehe ich da jetzt zu viel drin, aber ich mag solche Aktionen nicht.
Ich gehe mit. Und das Schlimmste ist, dass wir so Szenen hier auch zu Recht thematisieren, weil sonst nicht viel war. Also die gesamte erste Halbzeit, da sind das eben die Aufreger. Da kamen mal Emotionen hoch, fußballerisch auf der anderen Seite nicht viel zu sehen. Und dann geht es mit dieser 1-0-Führung in die Halbzeit und ja, diesem Beigeschmack von Walker, der dann auch in den Halbzeitstudios sehr, sehr heiß diskutiert wurde. Und ich glaube, so der Konsens geht sehr mit unserer Linie, dass es peinlich und lächerlich war, eine Aktion, die du dir in so einem großen Spiel eigentlich nicht erlauben kannst, vor allem nicht als Captain. Aber machen wir einen Punkt hinter, denn in der zweiten Halbzeit ist noch einiges passiert. Auch wenn das Niveau vom Spiel gar nicht so stark gestiegen ist, gab es einfach gute Möglichkeiten. Ahmad mit einer Kopfballchance.
Wir spannen den Bogen hier.
Ja, es kommt noch was. Ich denke, ihr wisst es schon. aber ja. Um die Stundenmarke rum ist es ein Kopfball von Ahmad, den Ederson dann gut hält. Dann gab es eine Top-Chance für Bruno Fernandes. Ziemlich aus dem Nichts, aber ein richtig guter Steckball auf ihn. Er ist dann eigentlich im 1 gegen 1 vor Ederson, chippt den Ball auch ganz gut über die rechte Hand des Keepers, aber leicht daneben. Und dann ist es Minute 75, ein, zwei Chancen für United. City spielt es relativ souverän runter. Aber dann kommt diese Schlussphase, die ich wirklich nicht mehr habe kommen sehen.
Noch ganz kurz zu der Aktion gerade. Das macht er einfach deswegen gut, Bruno, weil er mal Tiefe anbietet. Und du merkst, diese City-Defensive, die ist verwundbar durch Tiefenläufe. Ja. Das kannten wir, die Hochzeit von ihnen, da kannten wir das eigentlich nicht. Aber jetzt gerade sind sie da für mich wahnsinnig anfällig. Und es hat Bruno hier wirklich zum ersten Mal in diesem Spiel so richtig erkannt. Deswegen war die Szene wichtig. Aber egal, weiter geht's. Wir müssen aufpassen, dass wir da jetzt ein bisschen Fahrt wieder reinbringen, dass es nicht zu langweilig wird. Dann kommen nämlich die ganzen Wechsel. Ja? Pep wechselt zuerst, bringt Kovacic für De Bruyne und Grealish für Doku. Relativ verständlich. Trotzdem, Kovacic für De Bruyne hat schon so einen leichten Anschein gehabt von, ich gehe jetzt mal lieber ein bisschen auf Verwalten, Stabilität reinbringen und wir gehen nicht mehr aufs Zweite. Dann wechselt Amorim wirklich groß. Zirkzee für Højlund, Anthony für Masraoui und Joro für De Ligt. Und die haben einen Impact. Die haben wirklich einen Impact, auch wenn noch nichts Großes zuerst dabei rumkommt. Das kommt ungefähr 10 Minuten später, weil City einfach in den Tiefschlaf gerät, defensiv. Sie haben den Ball, kommen über rechts, Walker auf Nunes. Und dann kannst du schon sagen, Walker muss den Ball vielleicht eigentlich positiv nach vorne spielen. Macht er nicht, geht er nicht ins Risiko, will den Ball nicht verlieren. Spielt den Sicherheitspass auf Nunes, der damit vielleicht nicht gerechnet hat, auf jeden Fall keinen Plan hat und dann den Ball einfach Richtung Tor zurückspielt, aber wirklich einen furchtbaren Rückpass sich leistet. Und dann kommt der Mann der Stunde dazwischen gespritzt für Manchester United. Und zwar ist es Amad Diallo. Und was jetzt kommt, ist vielleicht schon historisch, weil Nunes rennt zurück, wie vom Blitz getroffen. Und ich glaube, das ganze Stadion hat die Luft angehalten. Diallo geht in den Strafraum, Ederson kommt raus, Diallo zieht nach innen und wer kommt da angerauscht und brettert ihn vollkommen um? Genau, Mateusz Nunes, den ich eh schon eigentlich nicht mehr in der Startformation hier sehen wollte, versucht einfach seinen Fehlpass wieder gut zu machen. Das macht dann nur alles noch viel, viel schlimmer. Heizt ihn wirklich um, glasklarer Elfmeter und diese Einstellung perfekt eingefangen vom Kameramann. Du siehst die Szene und rechts im Hintergrund Pep Guardiola, der in die Luft springt und seinen Kopf in seinen Händen begräbt, als er diese Szene von Nunes sieht.
An der 16er-Kante passiert das Foul. Also er ist nicht mal, Amad Diallo ist nicht mal in einer Abschlusssituation. Er wird nach außen gedrängt, Ederson steht gut, zwar noch leicht vorm Tor, aber Diallo muss zurückziehen in dieser Aktion und macht das. Und in dem Moment, wo er auf dem Weg fast noch auf den 16er raus ist, fegt Nunes rein und ärgert sich danach zu Recht. Auch sein Gesicht wurde in seinen Händen vergraben. Also das haben sie schon mal gemeinsam, Pep und er. Aber was für ein Riesenaussetzer. Gleich doppelt in einer Aktion trifft er die 100% falsche Entscheidung. Sowohl mit dem Pass als auch mit dem Foul. Das darf dir nicht passieren und passt rein. Es ist ein individueller Fehler, der die Red Devils dann zurückbringt, weil Bruno Fernandes eiskalt bleibt vom Elferpunkt. Auch über das Foul an sich brauchen wir überhaupt nicht reden. Ich habe, glaube ich, seit Wochen nicht so einen klaren Elfmeter gesehen. Und dann steht es 1-1. Ja. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Also es war kein Spiel, wo sich Tore abgezeichnet haben. Aber dieses Tor hat dann Wirkung hinterlassen. Und knapp 1 Minute und 50 Sekunden später, keine 2 Minuten später, fällt das nächste Tor wieder für United, weil die mit diesem Schockmoment besser umgehen, deutlich besser als City. Es ist ein langer Ball von Martinez, der dem eigentlich nur hinter die Abwehr chippt, aber die Viererkette von City steht nicht gut. Es gibt eine Lücke in der Innenverteidigung und Amad Diallo sieht das, hat das Tempo, hat das Timing, das zu nutzen und spitzelt diesen langen Ball an Ederson vorbei, kommt dann zum Abschluss, relativ spitzer Winkel und der Ball geht durch die Beine von Guardiola ins lange Eck. Der Ball ist im Tor, Amad Diallo wird zum Spieler des Spiels mit dem herausgeholten Elfmeter und diesem Treffer selber und das ganze Stadion steht Kopf und dieses irgendwie kuriose Fußballspiel geht dann tatsächlich mit 2-1 für United zu Ende.
Es war so ein bisschen wie so ein Duell zwischen zwei Boxern, die beide nicht schlagen wollen und dann beide immer nur so ein bisschen so da rumtänzeln und keiner macht irgendwas und ich glaube wirklich, die hätten kein Tor mehr geschossen. Die hätten kein Tor mehr geschossen, wenn Nunes Diallo da nicht einfach umheizt im Strafraum. Das war für mich gegessen. Und dann gibt es den Elfmeter. Fernandes übernimmt die Verantwortung. Fand ich cool von ihm. Muss man auch mal loben, den Mann. Hat er wirklich sich was zugetraut und macht ihn natürlich selber auch als Kapitän. Dann bringt Pep noch Savinho für Gündogan. Nimmt damit vielleicht noch so ein bisschen die letzte Stabilität raus. Und das 2-1. Ein Wahnsinnstor. Der lange Ball von Martinez ist stark. Der Laufweg, den mag ich noch lieber. Ganz, ganz stark. Aber die Hintermannschaft, die ist im Tiefschlaf. Und das sage ich hier jede Woche seit ungefähr 2 Monaten. Die pennen da hinten kollektiv und vor allem die linke Seite der Defensive. Weil die rechte Seite kann es eigentlich nicht sehen, was in dem Rücken abläuft, weil die halt den Laufweg von Diallo nicht sehen können. Aber die linke Seite, also Nunes und Guardiola, die können das sehen, aber keiner macht irgendwas. Also keiner sprintet wirklich dahinterher. Keiner sagt sich, okay, der schießt dir nicht das Tor. Und allein deswegen kann Diallo noch an den Ball kommen. Und der erste Kontakt ist absolut brillant, wie er den Ball noch am Torwart vorbeispitzelt. Das Finish ist auch nicht einfach. Und danach geben sich Nunes und Guardiola auf der Torlinie die Klinke in die Hand und machen das auch nicht wirklich gut. Also ich glaube, der Ball, der wäre noch von ihnen möglich gewesen zu klären. Aber da fehlt auch die Überzeugung. Und dann schaffen sie es wirklich noch aus dem 1-2 aus dem 0-1 nach 88 machen sie ein 2-1 nach 90 Minuten. Wahnsinn, unfassbar spektakuläre 3-4 Minuten im Etihad. Aus 10 Spielen mit einem Sieg machen sie 11 Spiele Man City und United fügt ihnen eine ganz, ganz schmerzliche Pleite zu.
Also wir müssen Guardiola da auf jeden Fall mit drin haben in der Rechnung bei dem letzten Tor. Im vollen Lauf kriegt er den Ball durch die Beine vor der Linie. Er ist also rechtzeitig da, diesen Schuss noch zu klären. Diallo trifft den Ball eigentlich nicht gut. Er hat viel Spin, wenig Tempo und er bekommt es einfach koordinativ nicht hin.
Schwierig.
Ja, aber er trifft den Ball gar nicht. Er will den mit der Hacke klären. Du siehst noch die kleine Bewegung. Will mit rechts mit der Hacke den rückwärts rausspielen. Trifft den Ball nicht und der kullert hinten rein. Alles, alles, alles an dieser Partie passt zur Form von City. Ich möchte da jetzt gar nicht taktisch reingehen. Das haben wir auch schon gemacht. Aber einfach, was in den Köpfen los ist, ist unfassbar. Ich habe letztens einen Kommentar gelesen, der auch gesagt hat, alles das, was Pep beeinflussen kann, ist gar nicht das Kernproblem, sondern was in den Spielern, in den Köpfen, in den Beinen im Moment los ist, wie viele individuelle Fehler passieren, wie viele Fehlpässe im Spielaufbau vorkommen, das ist verrückt und das liegt an den Spielern und die sind völlig von der Rolle und ich bin gespannt, wann und wie da Stabilität reinkommen soll.
Ja, also Rodri kommt halt nicht zurück. Ich hab das Gefühl ab und zu, dass sie noch so hoffen, so irgendwann kommt er schon wieder zurück. Das ist halt nicht so, ne? Und du musst halt Rodri aus der ganzen Gleichung rausnehmen und dann hast du einfach für mich null Physis im Zentrum. Der ganze Kader hat nur einen physischen Mittelfeldspieler gegen den Ball und das ist Rodri. Ich wäre jetzt fast schon geneigt zu sagen, du musst im nächsten Mal wieder mit Stones vielleicht in dieser Sechserposition spielen, einfach um so ein bisschen mehr Statur, Größe, Zweikampfstärke da reinzubringen. Aber du kannst jetzt auch jetzt hier die beiden Szenen nicht darauf zurückführen, dass da irgendwie Physis oder Zweikampfstärke fehlt. Das war halt einfach wirklich ein mentales Problem. Erst der Elfmeter von Nunes und danach noch dieses kollektive Abschalten beim 1-2. Du sagst es vollkommen richtig, das ist nur in den Köpfen und das kannst du auch nicht mehr so schnell reparieren. Und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich mir wirklich die Frage stelle, ist Pep Guardiolas Zukunft wirklich unbegrenzt? Das heißt, meinst du, dass er wirklich unentlassbar ist? Weil er hat seinen Vertrag verlängert, haben wir hier wirklich ausführlich drüber gesprochen. Aber wann ist diese Serie einfach zu viel des Guten? Wenn sie einen Sieg aus 20 haben, einen aus 15, einen aus 25. Weil im Moment merkst du ja, nach dem 1-1 hier, die fangen an zu denken. Da geht eine Spirale im Kopf los. Oh Leute, was machen wir jetzt hier? Wir verlieren das noch. Wir haben ja gerade gar nichts drauf. Keiner macht jetzt irgendwas. Keiner will den Ball. Und das kann einfach nicht sein beim Spitzenteam.
Darf hier nicht passieren. Trotzdem würde ich auf deine Frage antworten, ja, ich glaube, es gibt so ein, zwei, drei Trainer im Fußballkosmos, die sind unentlassbar und Pep Guardiola gehört dazu. Ich sehe nicht, dass er entlassen wird. Ich glaube immer, dass er vorher sagen würde, ich gehe, ich erreiche die Mannschaft nicht, ich habe keine Idee mehr, ich habe kein Mittel, das hier umzudrehen. Ich glaube, wenn der Moment kommt, wird er von sich aus gehen. Man wird sich finanziell, vertraglich, was auch immer einigen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Manchester City Pep Guardiola entlässt. Das ist eine Sache, die sehe ich nicht. Außer es werden jetzt die Gerichtsurteile vollzogen und es muss finanziell so sein und so weiter, das mal ausgeklammert. Aber ich glaube, ja, rein sportlich ist er unentlassbar und würde das einfach mal so als These stehen lassen. Gehst du dagegen? Glaubst du, es gibt das Spiel 24, wo es dann einfach zu viel ist und er entlassen wird?
Also ich habe gelesen, dass zwischen dem Elfmetertor von Bruno und dem 2-1 genau 115 Sekunden lagen. 115, diese Zahl, die verfolgt sie gerade einfach. Wir werden dann noch schauen, was die Urteile so machen, weil sie da ja in ganz schön vielen Fällen eben angeklagt sind. Aber ja, also ich finde das echt eine spannende Frage. Die wird dann häufig so leicht abgetan von wegen, ach, der ist unentlassbar, der hat so viel mit denen gewonnen. Wir wissen, am Ende ist es ein Business und im Moment sind sie gerade nur auf Platz 5. Nottingham ist vor ihnen und sie haben jetzt einfach, glaube ich, auch ein bisschen Glück, dass da vorne nicht wirklich jemand wegzieht. Liverpool lässt auch immer wieder mal Punkte liegen, weil sonst würde die Lücke einfach noch so ein bisschen dramatischer aussehen nach ganz vorne. Sind jetzt auch noch nicht so weit weg. Aber ja, ich glaube, dass irgendwann Gespräche einfach stattfinden müssen zwischen Führungsriege und Pep. Und vielleicht war am Ende die Verlängerung auch nur ein Zeichen intern, extern, eben aus dieser Pleitenserie heraus. Ich glaube, damals hatten sie ja 4 Spiele verloren oder zumindest irgendwie nicht mehr gewonnen, wo er den Vertrag verlängert hat. Dass es einfach so ein Zeichen war von wegen, ich gehe hier nicht weg. Und dass sie vielleicht schon dachten, ich mache jetzt hier nur noch einen begrenzten Zeitraum weiter und dann kommen noch Absprachen in naher Zukunft. Das wissen wir alles nicht. Aber im Moment ist es auf jeden Fall eine Situation, die, glaube ich, nicht spurlos auch an seiner Zukunft vorbeigeht. Soweit gehe ich jetzt mal.
Fazit zum Spiel: schlechtes Manchester Derby, rein sportlich. Super interessante Backstories, weil so viel Druck drauf ist bei beiden, weil sich beide in einer total spannenden Situation befinden. Wir sehen City, was es am Ende sich selber nimmt, hier Punkte mitzuholen, eigentlich den Sieg mitzunehmen, das wäre locker drin gewesen, ohne die Fehler. Auf der anderen Seite sehen wir United, die eine verbesserte zweite Halbzeit spielen, Chancen haben. Wir sehen mit Amad Diallo den mit Abstand formstärksten Spieler bei United, der richtig aufgeht in dem neuen System, sowohl rechts auf der Schiene als auch jetzt eben in dieser hängenden Stürmerposition, rechter Zehner, wie auch immer man das nennen möchte. Das sieht richtig gut aus, ist im 1 gegen 1 immer gefährlich, bietet die Tiefe an, wird immer wieder gefunden. Und dann ist es ein System, was jetzt belohnt wurde, nach auch Problemen in der Liga. Und für United ganz, ganz big, dieses Ergebnis mitzunehmen. Kompliment.
Riesiges Spiel für United. Also wirklich aus diesem 0-1 ein 2-1 zu machen in so wenigen Minuten. Das noch bei dem großen Rivalen auswärts. Unfassbar wichtig für die Köpfe. Mega wichtig für den Trainer, der diese großen Entscheidungen getroffen hat vorher. Ich lasse Rashford und Garnacho einfach mal aus dem Kader raus. Und dann gewinnen die das Ding. Und du bist ja dann bestätigt auch als Trainer, ne? Und gerade auch, da sie ja letzte Woche diese Unruhe drin hatten, nachdem Dan Ashworth entlassen wurde. Der Sportdirektor haben wir ja auch letzte Folge hier ausführlich gecovert. Das bringt auf jeden Fall jetzt auch nochmal so ein bisschen Ruhe rein. Und ich muss sagen, ich mag Amorim einfach. Also dieser Wille zur Disruption, dieser Wille, große Änderungen vorzunehmen und auch diese Einstellung, okay Leute, ich mach das, ich glaube, das ist richtig. Wenn ich falsch liege, bin ich halt wieder in 5 Monaten hier weg. Okay. Aber ich versuche es wenigstens mal. Ich versuche hier eine Neuerung durch Wandel. Und das ist einfach, finde ich, eine starke Einstellung für so einen jungen Mann. Und auch nochmal kurzer Nachtrag zu unserer letzten Folge mit Dan Ashworth. Ich habe da jetzt auch nochmal so ein paar wirklich hanebüchenen Sachen gelesen über Ashworth, die jetzt für mich auch ihn so ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Und zwar war Ashworth wohl der Meinung, dass Leute, die auf Ten Hag folgen könnten als Trainer, eher Southgate oder Potter hätten heißen sollen. Und wenn ich wirklich diese Meinung habe, dass ich da noch irgendwie die Greatest Hits aus England lieber in dem Job sehen würde, à la Southgate und Potter, da würde ich dann auch sagen, Junge, da ist die Tür. Ne? Also das ist halt wirklich dann keine gute Entscheidungsbasis mehr. Und so jemanden dann weiter zu engagieren, die Transfers gehen jetzt noch nicht so Bombe auf. Da kann man es verstehen, dass es ein bisschen gerumst hat anscheinend.
Also ich bin auf jeden Fall froh, dass es so gekommen ist, wie es jetzt auch dasteht, dass wir Amorim in der Liga haben. Du sagst, es ist ein spannender Charakter mit Mut zur Entscheidung, der kompromisslos auch diese Formation reinbringt, verschiedene Spieler testet, langsam seine Jungs findet, die mit ihm und seinem Spielstil gut harmonieren. Ich glaube, das ist ein Projekt, was viel, viel Spaß machen kann in den kommenden Wochen. Er bekommt die Zeit als Coach. Ein anderer, bei dem ist die Zeit jetzt vorbei als Trainer in der Premier League, muss sich leider arbeitslos melden und sich dann auf Sicht einen neuen Job suchen. Die Rede ist von Gary O'Neill. Er ist jetzt offiziell nicht mehr Coach bei den Wolves. Auslöser ist eine 1:2-Niederlage gegen Ipswich. Ganz kurz die wichtigsten Zahlen. Gary O'Neill war seit August 2023 Wolves-Trainer, also ein bisschen mehr als ein Jahr durchgehalten, hat in 61 Spielen nur 19 gewonnen, 11 Unentschieden, 31 Niederlagen. Waren jetzt mit dem Ipswich-Spiel 4 Niederlagen in Folge, sind aktuell Vorletzter mit nur 9 Punkten. Wir kennen ihn noch aus Bournemouth-Zeiten, da hatte er seine zweite Trainerstation und jetzt ist es eben wieder vorbei. Keine Erfolgsstory, wenig Liebe zwischen O'Neill und den Wolves.
Ja, also wirklich eine ganz, ganz spannende Situation gerade bei den Wolves, die ja wahnsinnige finanzielle Engpässe zu überwinden hatten die letzten Jahre und mussten da ja vor allem auch Spieler verkaufen. Und das hinzunehmen in so einer kurzen Zeitspanne ist für jeden Trainer hart. Sie haben jetzt ja noch Pedro Neto verkauft an Chelsea, Max Kilman nach West Ham, haben damit fast 100 Millionen Pfund eingenommen. Davor die Jahre haben sie ja Spieler abgegeben wie Ruben Neves, Mateusz Nunes, da auch 100 Millionen fast eingenommen und trotzdem konnten die Trainer immer nur sehr wenig eigentlich ausgeben, weil sie ja wiederum auch mal eine Zeit hatten vor ein paar Jahren, wo sie sich einfach finanziell übernommen hatten. Und das liegt jetzt einfach noch wie so eine ganz schwere Last auf ihnen. O'Neill, definitiv keine Glanzleistung von ihm. Wenn du dir einfach die Zahlen anschaust, da findest du eigentlich keine Statistik, die jetzt gerade dir irgendwie sagt, dass sie was richtig machen. Und jetzt dann auch dieses Ding hier gegen Ipswich, dass sie noch ganz spät verlieren in der Nachspielzeit. Da wusste man eigentlich, jetzt ist es zu Ende. Haben 40 Gegentore kassiert, damit die schlechteste Defensive der Liga. Nur 2 gewonnen, 11 Spiele verloren, 9 Punkte Vorletzter. Das ist einfach eine Abstiegsbilanz. Und das mit dem Kader, der trotzdem für mich noch gut genug ist, das ist dann irgendwann einfach klar, dass der Trainer gehen muss. Dann hast du jetzt noch diese ganzen Spielerproblematiken gehabt. Lemina, dem letztens seine Kapitänsbinde weggenommen wurde, nachdem er sich nach dem West Ham-Spiel mit Jared Bowen in die Haare bekommen hatte. Sehr unschöne Szene auf dem Platz. Dann jetzt noch hier auch in dem Spiel, wo anscheinend Cunha einem Ipswich-Mitarbeiter nach dem Spiel die Brille von der Nase reißt in der Auseinandersetzung. Ait Nouri sieht nachher auch noch den Platzverweis nach dem Spiel, weil es noch zu Tumulten da gekommen ist. Also die Spieler haben den Trainer definitiv auch im Stich gelassen.
Ganz großes drunter und drüber, wirklich wenig Struktur bei den Wolves, neben dem Platz und auf dem Platz. Also das wollen wir hier nicht zu kurz kommen lassen. Und das ging am Ende auch in Ordnung, dass die Wolves hier ihr Heimspiel verlieren. Gegen den Aufsteiger ist ein Eigentor von Doherty, was Ipswich schnell auf die gute Spur bringt. Cunha kann auch ausgleichen, aber dann ist es eben in der 90. plus 4 der Todesstoß für O'Neill. Taylor trifft.
Das war echt ein Todesstoß.
Das war wirklich, wirklich das Ende. Und dann ist es eben auch noch die rote Karte, die mit auf dem Spielberichtsbogen steht. Also ganz, ganz schwierige Zeit für die Wolves. Und es braucht jetzt jemanden, der sie unten rausführt. Also es sind jetzt schon 5 Punkte Abstand auf Leicester, die überm Strich stehen. Da muss ich richtig was tun. Klar hast du Qualität mit einem Cunha, Strand Larsen, Lemina. Die können alle kicken und hatten schon richtig gute Premier League-Spiele. Aber im Moment läuft nichts zusammen und du musst ganz, ganz schnell und wichtig punkten.
Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir auch dann direkt zur Frage des möglichen Nachfolgers. Und da haben wir beide verschiedene Namen gehört aus der englischen Presse. Ich bin gerade mal mit dem Namen rumgekommen, den vielleicht noch keiner jemals gehört hat. Vitor Pereira ist Portugiese und war noch nie in der Premier League Trainer, war als Spieler nur in Portugal und hat dann wirklich eine unfassbare Trainerkarriere hingelegt. Und mit unfassbar, da meine ich Folgendes. Er ist das, was man jetzt schon die zweite Boxanalogie heute im Boxen einen Journeyman nennt. Also jemand, der überall hingeht und da sein Bestes versucht. Ich liebe solche Typen. War bei Porto Co-Trainer, dann Trainer. Ist dann mal sofort in die Wüste gegangen zu Al-Ahli. Dann nach Piräus, Fenerbahce. War dann Trainer von 60 München für 20 Spiele. Ist dann natürlich nach China gegangen. Dann wieder zu Fenerbahce. Und dann noch Stationen in Brasilien, bevor er dann jetzt gerade wieder in der Wüste gelandet ist, bei Al-Shabaab in Saudi-Arabien. Und lässt auch so ein System mit Dreier-Fünferkette spielen, passt also ganz gut zu den Wolves. Wie gesagt, keine Premier League-Erfahrung, aber wird gerade von den Bookies sehr, sehr hoch gehandelt. Aber, wie gesagt, auf jeden Fall ein Risikopick.
Der Marco Marin, der Trainer, also wirklich, wirklich rumgekommen, der Mann. Viel gesehen, wäre auf jeden Fall eine spannende Lösung. Der andere Name, den ich zuerst gefunden habe, über Social Media hochgetragen, weil im Stadion, also den ja, sehr besonderen Ipswich-Ausgang, hat er live gesehen. Und die Rede ist von Premier League-erprobten Ole Gunnar Solskjaer. Er war im Stadion und scheint Kandidat zu sein für eine Nachfolge. Ihr kennt ihn natürlich vor allem aus der United-Zeit, wo er die 2 Stints hatte, ja auch durchaus Erfolge gefeiert, war auch Trainer bei Molde, Cardiff, also kein Unbekannter und natürlich Premier League-Legende auf seine Weise, eher als Spieler als Trainer, aber er kennt's.
Ja,
ja. Ja, er geht in die Richtung, er geht in die Richtung, sagen wir es mal ein bisschen vorsichtiger. Und wäre auf jeden Fall der größere Name mit deutlich mehr England-Bezug. Ich bin gespannt, wie sie sich entscheiden. Vitor Pereira aktuell bei den Buchmachern vorne, Solskjaer auf Platz 2. aber wären auf jeden Fall zwei Namen, die irgendwie auf seine Weise mit einer spannenden Background-Story kommen.
Du bist ein riesiger Solskjaer-Fan. Das wissen wir hier alle im Podcast. Du hast ihn gerade als Legende bezeichnet, ja, nicht ich. Würdest du ihn nochmal gerne an der Seitenlinie sehen, bei den Wolves? Auf jeden Fall ein Projekt, was ein Projekt ist. Also da gibt es viele Stellschrauben zu drehen.
Also Legende als überspitzte Bezeichnung für Topspieler, ehemals Premier League, aber nur das am Rande.
Ah, okay.
Ich würd's einfach gerne sehen, ja. Also für mich ist er so eng verknüpft mit United, dass es schwierig fällt, ein richtiges Fazit über ihn als Trainer auszustellen und ihn nochmal zu sehen, selbe Liga, schwierige Ausgangssituation, aber trotzdem eben Qualität im Kader. Du hast da schon Struktur drin. Die Wolves haben wirklich gute Zeiten gesehen, auch in ähnlicher personeller Besetzung. Er könnte sich zeigen. Ich glaube, dass das eine Trainerstelle ist, wo du auch viel, viel gewinnen kannst. Und die ganz passenden Namen sind vielleicht nicht auf dem Markt. Und warum nicht? Also ich wäre super gespannt, wie es ausgeht und bin irgendwie Fan von der Idee, ja.
Dann haben wir vielleicht bald das Abstiegsduell zwischen Van Nistelrooy und Solskjær. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, Van Nistelrooy hat schon seinen Job bekommen bei Leicester. Die stehen noch über dem Strich, hast du uns ja gerade erklärt. Aber ja, also Wolves einfach ein mega spannendes Konstrukt, fast eine eigene Folge wert. Haben ja noch eine ganz spannende Besitzergruppe, Fosun, chinesische Firma. Auch sehr, ich sag mal, geteilte Meinung. Ja, vor allem die Wolves-Fans wenden sich gerade wirklich gegen die Besitzergruppe und haben O'Neill eigentlich jetzt nicht wirklich vor die Tür gesetzt, sondern das war wirklich eher der Frust dann am Ende gegen die Besitzer. Aber ja, ich glaube fast, dass die ihrem Weg treu bleiben und eher so in Richtung Portugiese vielleicht gehen. Da ist Solskjær ja nicht so der beste Pick dann, wenn du einen Portugiesen haben willst. Aber ja, ich glaube, wir schauen einfach mal, wie sich das bei ihnen entwickelt. Und wir merken auch, dass gerade die Mannschaften vor allem unten sich neu aufstellen auf der Trainerbank. Wir haben Leicester schon besprochen gehabt, jetzt noch hier die Wolves. Ich kann mir vorstellen, wenn ich gerade so auf Spielstände gucke, dass da bei Southampton noch einer folgen könnte die nächsten Tage, aber egal. Sollen wir zu den Spielen gehen und dann noch so ein bisschen zu den einzelnen Spielen gucken?
Gerne, gerne, weil es gibt schon noch zumindest Resultate, die hier Erwähnungen wert sind. Und lass uns direkt ganz am Anfang vom Spieltag reingehen. Arsenal gegen Everton. Und mit einem Spielstand, den sieht man als neutraler Zuschauer sehr, sehr ungerne. Das ist das einzige Spiel dieses Spieltags, was 0:0 ausgegangen ist. Natürlich für die Ambitionen von Arsenal viel zu wenig, sind leicht besser, aber kommen einfach nicht über diesen Punkt zu Hause hinweg.
Ja, schon überlegen, deutlich überlegen. Am Ende 77% Ballbesitz, aber schaffen es wieder mal einfach nicht, aus ihren Überlegenheiten genug Kapital zu schlagen. Und Everton hat es dann auch eklig wirklich verteidigt, wie man sie kennt. Ich glaube, du hast gerade gemeint, das sieht kein Mensch gerne, dieses 0-0. Sean Dyche liebt, glaube ich, 0-0-Spiele. Vor allem, wenn sie gegen große Mannschaften auswärts kommen. Ein wahrer Everton-Auftritt. Aber ich glaube, das haben sie genauso gewollt. Arsenal wiederum verpasst die Chance, oben wirklich Druck auszuüben, ne?
Total, das sind Punkte, die musst du holen, insbesondere wenn du zu Hause spielst, gegen Teams wie ja von Sondage im Sinne von eklig zu bespielen, aber auch im Sinne von schlagbar. Das sind Pflichtsiege, die du holen musst, wenn du Meister werden willst, wenn du in dem Kampf um den Titel dabei sein willst. Und aktuell lässt Arsenal diese zu regelmäßig liegen. Ist aber gar nicht so schlimm mit direktem Blick auf die Tabelle, weil Liverpool ebenfalls nur einen Punkt holt. Da ist es allerdings eine ganz andere Geschichte. Es ging gegen Fulham, ebenfalls ein Heimspiel. Und diese ersten 20 Minuten war einfach die unglücklichste Anfangsphase, die Arne Slot bisher von der Trainerbank sich angucken musste. Früher Rückstand, Pereira trifft mit eingesprungenem Volley, Seitfallzieher, irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall ein früher Rückstand für die Reds. Und dann kommt es eben richtig dick, weil Robertson als letzter Mann dazwischen holzt und die glatt rote Karte bekommt. Und dann spielst du eben knapp 75, 76 Minuten mit Nachspielzeit in Unterzahl und schaffst es noch, auf ein 2:2 zu kommen, weil Gakpo und Rota treffen. Also andere Geschichte, aber auch kurios und auch eben kein Sieg.
Ja, Robertson hier vielleicht der Mann des Spiels sogar. Ich habe jetzt so eine leichte Unzufriedenheit häufiger schon wahrgenommen, die letzten Wochen von Reds-Fans ihm gegenüber. Spielte anscheinend gerade nicht so an seinem Maximum. Sah hier beim Gegentor, glaube ich, beim ersten Gegentor nicht so gut aus. Fliegt dann kurz danach sofort auch runter. Und dann spielst du eben wahnsinnig lange in Unterzahl, machst es dir schwer. Aber Fulham ist einfach eine gute Mannschaft, ne? Und gegen Fulham willst du auch nicht so lange Unterzahl spielen. Am Ende ist dann 2-2 gar nicht mal so ein schlechtes Resultat. Fulham nachher auch noch mit ein, zwei guten Konterchancen. Adama Traoré habe ich noch im Kopf, der dann einfach mal ballert und da einen Save zwingt von Alisson Becker. Aber ja, am Ende holen sie das 2-2. Ich denke, Fulham, eine der guten Überraschungsmannschaften. Liverpool hätte die drei Punkte sicherlich trotzdem gerne mitgenommen. Ebenfalls gilt Gleiches für Aston Villa, die einfach mal verlieren auswärts gegen Nottingham Forest. Klar, Forest auch eine starke Überraschungsmannschaft, aber das tat mir dann schon sehr weh. Und du meinst ja immer, dass Emiliano Martinez was meinst du immer, schlechteste Torwart der Welt oder sowas? Irgendwie, du meintest, glaube ich, mal unterste 5% oder so, wenn ich dir jetzt keine Zitate in den Mund lege hier. Aber er hat einen Ball noch ganz gut rausgefischt hier, ne?
Ja, ich hatte befürchtet, dass du es ähnlich einleitest. Für alle die noch nicht so lange zuhören, nein, das habe ich nie gesagt. Es ist natürlich eine Anspielung darauf, dass laut meinem Partner hier im Podcast Emi Martinez der beste Torhüter auf diesem Planeten ist. Und da gehe ich nicht mit. Für mich ist er das nicht. Aber diese eine Szene.
Bernd Leno.
Auch das im Moment schwieriges Thema, aber egal. Tatsache ist, dass Emi Martinez eine Parade rausgehauen hat, die diesem Titel auf jeden Fall würdig ist. Das muss hier mit in den Podcast, weil das, ich würde sagen, die ungewöhnlichste und stärkste Torwartparade ist, die ich seit Monaten, wenn nicht Jahren gesehen habe. Schaut es euch auf jeden Fall mal an in den Highlights gegen Nottingham, wie er einen Abschluss aus kurzer Distanz so noch außerhalb des Tores hält, mit allem Körpereinsatz, also dreht sich gefühlt einmal um die eigene Achse. Einfach eine total unkonventionelle Bewegung, die er aber extrem schnell macht, Top-Reflex und hält ihn draußen am Ende. Reicht es nicht, um die Niederlage zu verhindern, aber an ihm lag es nicht. Top-Spiel und Weltklasse-Parade.
Nur Aston Villa kann es schaffen, diese Parade komplett überflüssig erscheinen zu lassen. Also wie du, ne, in Führung diese Parade 20 Minuten später komplett als sowas von drecksegal hinstellen kannst. Das schafft nur Aston Villa. Sei es drum, hilft ja nichts. Ipswich gewinnt auswärts bei den Wolves mit 2-1 und ist damit der Sargnagel für Gary O'Neill. Wir hatten es besprochen. Und robben sich auch wieder ans rettende Ufer dran. Ipswich, hab großen Respekt vor ihrer Leistung. Der zweite Saisonsieg nach ihrem Sieg über die Spurs. Newcastle, was machen die denn mit Leicester? 4-0, Van Nistelrooy, was ist da denn los?
Ja, es läuft. Sie hatten einen richtig guten Tag. Ohne Chance für Leicester, ist einfach eine Machtdemonstration gewesen. Eigentlich kommt Van Nistelrooy ja ziemlich gut in seine Amtszeit rein, hier aber ohne Chance und verlieren deswegen auch verdient 4-0.
Olli Glasner schlägt Fabian Hürzeler im deutschsprachigen Duell, weil Crystal Palace Brighton auswärts relativ überraschend mit 3-1 bezwingt. United schlägt City mit 2-1, wir hatten es im Podcast. Und jetzt kommen wir zu unfassbar dramatischen Szenen, die sich jetzt gerade live abspielen während des Podcasts. Und zwar können wir vermelden, dass Tottenham auswärts beim FC Southampton, Vorsicht, liebe Spurs-Fans, mit 5-0 führt. Ich hoffe, dass wir nachher kein Unentschieden hier noch vergessen haben, was hier rauskommen könnte. Stand jetzt 5-0, das sollte eigentlich reichen für Sie.
Ja, mal eine Live-Berichterstattung hier aus dem Podcast haben wir auch nicht so häufig mit drin, aber hier zu Recht.
Aus dem Wankdorf-Stadion.
So ähnlich, wir versuchen es. Aber irre Szenen, also 5-0 steht es hier, alle Tore innerhalb der ersten Halbzeit gefallen. Nach 15 Minuten steht es bereits 0-3 und Southampton wechselt das erste Mal. Also ich glaube, das sagt ziemlich alles über dieses Spiel. Und wir haben über wankende und fallende Trainer gesprochen. Ich glaube, Russell Martin ist ein Name, das ist jetzt kein großes Argument heute Abend für ihn.
Ja, ich glaube, das könnte dann auch demnächst soweit sein für Russell Martin, dass die sich irgendwie auf dem Jobcenter begegnen. Gary O'Neill und Russell Martin haben da bestimmt auch ein paar Schnacks auszutauschen. Aber das sieht auf jeden Fall nicht gut aus zu Hause als Abstiegskandidat 0-5 nach 50 Minuten. Huiuiui. Chelsea wiederum macht es besser und führen gegen Brentford gerade noch mit 1-0. Wir hatten unter der letzten Folge die Frage der Woche an euch gestellt: Ist Chelsea Meisterschaftskandidat? Und da hat sich, wie ich finde, zu Recht, die Mehrheit für ein Ja ausgesprochen. Chelsea ist Meisterschaftskandidat. Wenn sie das Spiel heute gewinnen, haben sie nur noch 2 Punkte Rückstand auf Liverpool, die ja trotzdem noch ein Spiel weniger haben dann. Aber trotzdem, 2 Punkte sind es gerade netto. Das ist schon echt wenig. Und Chelsea hat auch das Momentum, ne?
Absolut, und aktuell sieht es auch richtig gut aus. Nochmal ein paar Zahlen quasi aus der Live-Schalte. Aktuell rund um die Stundenmarke sind es 16:1. Schüsse führen hier 1:0. Das Ganze geht offensichtlich dann völlig in Ordnung, kriegen ihre Offensivpower wieder mal auf den Platz. Und für mich könnte das entscheidende Argument werden, auf lange Sicht, dass sie diesen großen Kader haben, über den sich zu Recht viel lustig gemacht wurde. Aber damit eliminieren sie de facto diese Doppelbelastung, weil einfach der Schattenkader spielt. Die Leute, die eben sonst nicht zum Einsatz kommen. Du hast einen Cole Palmer gar nicht gemeldet in der Conference League. Also, das ist einfach ein Faktor. Und im Moment, wenn vorne alles so zusammenläuft, sind sie nicht ohne Grund 2/5 Punkte hinter Liverpool, wenn Liverpool ihr Nachholspiel gewinnt.
Ich sehe uns beim Radio, Robin, wo wir einfach so in Stadien sitzen und dann aus dem Studio zu uns geschaltet wird. Wo gab es noch sowas immer irgendwie Liga Live und so im WDR? Das kenne ich noch. Da sehe ich uns, ja. Jetzt darf ich auch nicht zu hoch greifen, ne? Einmal im Sportstudio gewesen und schon hier die Medienwelt übernehmen wollen. Naja, Montagabend dann noch die Partie zwischen Bournemouth und West Ham. Und wir kommen zum allerletzten Abschluss nochmal zu deinem Spieler des Spieltags.
Ja, sehr gerne. Mein Spieler des Spieltags kommt aus einem Spiel, was hier in der Folge noch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es ist der Auswärtssieg von Ole Gnasner und Crystal Palace. Und ich nehme den Doppeltorschützen Ismail Azar mit 2 Toren, bester Mann auf dem Feld und deswegen mein Spieler des Spieltags.
Meiner muss einfach Amad Diallo sein, hat mich heute wirklich umgehauen. Ich habe geschrien hier, als er das Ding gemacht hat zum 2-1 im Manchester Derby. Ich glaube, das kann er sich noch ewig einrahmen. Als so junger Spieler, erst 22 Jahre alt, dann direkt so groß auftrumpfen, überragende Leistung. Und dementsprechend mein Mann heute. Und ja, wieder mal eine sehr, sehr schöne Geschichte heute mit dir. Wir gehen jetzt auf die Weihnachtszeit zu. Dann natürlich immer auch noch mit den ganzen Boxing Days und so weiter. Das wird alles wahnsinnig voll. Also macht das, was wir euch immer empfehlen. Abonniert diesen Podcast, dass ihr da noch keine Folge mehr verpasst. Nehmt an der Frage der Woche unter der Spotify-Folge teil. Gebt uns eine gute Bewertung. Sehr, sehr gerne auch bei Apple Podcasts, weil da helfen die uns immer noch so ein bisschen mehr und da sind es auch noch weniger als bei Spotify. Also wenn ihr uns bei Apple hört, sehr gerne da auch uns eine gute Bewertung eurer Wahl geben. Und PayPal geht natürlich nach wie vor. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Dort könnt ihr uns auch finanziell supporten und uns auch eine Frage stellen, die wir dann hier in der nächsten Folge direkt beantworten werden. Und ansonsten hat mich riesig gefreut. Bis nächstes Mal.
Bis dann, schöne Weihnachtszeit. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.